Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Schluss mit Pessimismus. Warum wir mehr konstruktiven Journalismus brauchen.
Schluss mit der täglichen Vermüllung unserer Gehirne. Warum wir vor lauter News die Nachrichten übersehen.
Schluss mit objektiver Medienberichterstattung. Warum es diese niemals geben wird.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Markus Bornheim, dem neuen Chef von ARD aktuell. Vor wenigen Wochen hat er sich hier bei uns in der Sendung mehr lösungsorientierte Berichterstattung in den deutschen Medien gewünscht.
Ich habe total viel Sympathie für diesen Gedanken. Das scheitert ein bisschen an der alltäglichen Praxis, weil die kleine Schwester oder die große Schwester des lösungsorientierten Journalismus ist nämlich der investigative Journalismus. Das heißt, man muss total aufpassen, dass man bei diesem lösungsorientierten Journalismus nicht irgendwie einer PR-Masche auf den Leim geht. Man muss wahnsinnig viel recherchieren und investieren, um zu hinterfragen, ist diese Lösung, die mir da jetzt präsentiert wird, ist die wirklich so gut, dass sie das Versprechen ein Stück weit hält? Oder ist es nicht nur irgendwie ein Papier, wo sich jemand einfach mal aufgeschrieben hat, so und so könnte die Lösung sein, sondern der Ansatz ist schon, es muss sich in der Praxis wirklich bewährt haben.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute im Verlauf dieser Ausgabe von Dr. Maren Urner, die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin. Die setzt sich seit Jahren für mehr konstruktiven Journalismus ein und ist heute Abend unser Gast.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das konstruktive Medienmagazin.
Daniel, kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube, es ist schon etwas mehr als 3 Jahre her. Da hatten wir mal wieder mit Hajo Schumacher gesprochen und er hatte mal wieder ein Thema ausgegraben, wofür er sich sehr stark machte, das Thema konstruktiver Journalismus.
Ja, er hatte ein Buch dabei aus Skandinavien. Ich glaube, das war von Ulrich Hagerup zum Thema konstruktiven Journalismus, wo er sich damit beschäftigt hat und da richtig fasziniert war, weil es einige Projekte gab, auch in Deutschland, die genau diesen konstruktiven Journalismus dann auch ausprobieren wollten.
Ja, und eines dieser Projekte hat seinen Ursprung ja dargenommen, wo wir mit Was mit Medien auch mal irgendwann angefangen haben, nämlich in Münster, quasi ein kleines Medien-Startup mit dem Namen Perspective Daily ist das Angebot, was sie auf den Markt bringen und bieten da ja, journalistische, konstruktive, lösungsorientierte Angebote seit 3 Jahren ungefähr, glaube ich.
Ja, und ich fand das Projekt auch damals, als es dann gestartet ist, sehr interessant. Ich war nämlich mal bei einer Leserwerbetour, muss man fast sagen, die sie durch Deutschland unternommen haben, dann auch dabei und wie sie sich den Fragen des Publikums gestellt haben, was da auch für Fragen kamen. Und der Clou war so ein bisschen, dass die diesen Journalismus dort betreiben, eigentlich gar keine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtige Journalisten sind, sondern Wissenschaftler zum großen Teil. Also die aus einem ganz anderen Background haben als die Journalistinnen und Journalisten in anderen Redaktionen. Und diesen Dialog, den sie dort mit ihren Nutzern aufgebaut haben, um auch sie davon zu überzeugen, dass sie dort Mitglied werden oder dann auch tatsächlich ja Abonnent von Perspective Daily werden, das hat mich damals sehr fasziniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich daraus entwickelt hat.
Das Gute ist ja, beziehungsweise man muss ja erstmal eins feststellen, wir reden ja sehr oft über Projekte auch hier und Ideen in unserer Sendung. Und dieses Projekt heute gibt es auf jeden Fall immer noch. Es ist immer noch, glaube ich, auch erfolgreicher geworden. Ich kriege regelmäßig auch noch tatsächlich konstruktive sozusagen Impulse als Leseanreiz in meine Mailbox. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir heute mit einer der Gründerinnen sprechen über ihre Erfahrungen in den letzten 3 Jahren und vielleicht auch über das, was sie noch dazugelernt hat über das Thema konstruktiven, lösungsorientierten Journalismus in der deutschen Medienszene ist ja auch nicht nur unumstritten, kann man sagen. Und warum das so ist und vielleicht auch welche Erfahrungen sie mit uns teilen kann, heute 3 Jahre später, das habe ich Dr. Maren Urner gefragt, die ich vor der Sendung getroffen habe. Maren, ich habe jetzt nochmal überlegt, es ist ungefähr 3,5 Jahre her tatsächlich schon, dass wir hier gemeinsam uns getroffen haben und ihr in einer Stunde Was mit Medien zu Gast wart, um über euer Projekt Perspective Daily zu sprechen. Ich habe vorhin nochmal genau nachgeguckt, das war am 14. Januar 2016, also das ist echt schon ziemlich lange her und damals, da lief, wenn ich mich richtig erinnere, gerade eure ja auch Crowdfunding-Kampagne noch vor dem eigentlichen Start von Perspective Daily. Der war dann mit der ersten Veröffentlichung des ersten Artikels am 21. Juni 2016. Also mit ein paar plus minus ein paar Tage seid ihr ungefähr 3 Jahre alt, jetzt, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Und ich habe nochmal geschaut, also in eurer Selbstbeschreibung auf eurer Webseite heißt es, mit Perspective Daily wollen wir euch inspirieren mit Ideen, Visionen, Querdenkern und möglichen Lösungen. Wir möchten visionären Menschen und Organisationen eine Stimme geben. Unser Ziel, mit euch eine Gemeinschaft aufbauen, die konstruktiv diskutiert, statt Schuldige zu suchen. Darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Bevor aber wir das machen, wie es vielleicht auch euch in den 3 Jahren ergangen ist, beschreibt doch bitte mal für alle, die euch noch nicht kennen oder die einfach vergessen haben, was du vor 3 Jahren hier schon erzählt hast. Was genau ist Perspective Daily und wie funktioniert das?
Ja, das ist tatsächlich ziemlich lange her und es war wirklich genau am ersten Tag sozusagen der Crowdfunding-Kampagne beziehungsweise am Abend davor, weil die hat offiziell am 15. Januar dann angefangen mit dem ersten Auftritt von Nora Tschirner bei Schulz und Böhmermann, wo sie über Perspective Daily gesprochen hat. Ja, Perspective Daily ist das erste konstruktive Online-Magazin im deutschsprachigen Raum und wir berichten eben werbeunabhängig, also sprich hauptsächlich durch unsere Mitglieder, die Abonnementen finanziert über alle Themen unserer Zeit, aber eben immer mit der zusätzlichen W-Frage, wie kann es weitergehen? Also sprich, nicht die klassischen W-Fragen, die wir alle aus dem Journalismus oder vom Notruf absetzen kennen, ne? Wer, wo, was und so weiter, sondern da gibt es dann noch eine weitere, dieses was jetzt, what now, wie kann es weitergehen? Und das ist im Prinzip diese konstruktive oder auch lösungsorientierte Brille, die alle unsere Autoren und auch Gastautoren aufsetzen, wenn sie für uns recherchieren, wenn sie mit ihren Interviewpartnern sprechen, Quellen lesen und so weiter und so fort und die auch unsere Redaktionskonferenzen bestimmen.
Wenn wir jetzt mal schauen auf das, was in den 3 Jahren seitdem passiert ist, ist, glaube ich, einiges passiert. Aber von dem, was ihr euch vorgenommen habt oder vielleicht auch erhofft habt, was von dem ist tatsächlich auch eingetreten?
Also in erster Linie auf jeden Fall ein Produkt, wenn ich es jetzt mal wirtschaftlich ausdrücken möchte, zu schaffen. Ein Produkt und gleichzeitig ein bisschen visionärer ausgedrückt, ein Projekt zu schaffen, was wirklich diesen Anforderungen, die du eben ja sehr schön zitiert hast, zumindest zu einem großen Teil, würde ich sagen, gerecht wird. Und das ist natürlich, wie du eben auch schon angedeutet hast, noch kommen wir bestimmt gleich auch auf die ein oder andere Schwierigkeit oder Hürde, die wir dabei nehmen mussten und auch weiterhin nehmen müssen, nicht ohne Stolpersteine passiert. Und es ist auch nicht so, dass wir an irgendeinem Punkt, weder jetzt noch eher, noch wahrscheinlich in der Zukunft sagen würden, so jetzt sind wir fertig. Und ich glaube, das ist aber auch Teil des Ganzen und Teil der Idee, dieses eben sich nicht ausruhen können, aber auch nicht ausruhen wollen. Und ich glaube, das, wo wir am stolzesten, falsches Wort, glaube ich, aber am meisten stolz vielleicht drauf sind, ist tatsächlich unsere Mitglieder und die Menschen, die irgendwie diesen Weg mit begleitet haben. Manchmal nur ein Stück des Weges, manchmal den ganzen Weg und manchmal natürlich auch Menschen, die neu dazukommen. Das sind Mitglieder, aber das sind auch Unterstützer und oder Mitglieder und Menschen, die einfach an diese Idee, weil am Anfang war es nur eine Idee, als wir hier das erste Mal gesprochen haben, geglaubt haben und weiterhin glauben und mit dem, was sie mitbringen können, sei es ja Zeit, Ideen, Gedanken, Wissen und natürlich in letzter Konsequenz auch Geld, über ihre Mitgliedergebühr bzw. ihren Mitgliedsbeitrag, das Projekt tragen und vor allen Dingen auch mitentwickeln. Also es war nie so, und das war ja von Anfang an der Plan, dass das so ein einseitiges Geschäft war. So, wir sind die Redaktion, wir sind die Autoren, die Journalisten oder das Medium oder das Magazin und ihr da draußen seid dann sozusagen die Empfänger, sondern es war von Anfang an so ein bidirektionaler Dialog. Also, oder wirklich ein Dialog, der in beide Seiten ging. Und ich glaube, das ist auch eine der Kernideen. Du hast eben gefragt, was macht Perspective Daily aus? Der es von vielen, nicht allen, aber vielen anderen Medienprodukten und Projekten unterscheidet. Dieses aktive Zuhören. Also nicht nur zu sagen, ja, ja, lass die mal reden, wenn da Kritik kommt, konstruktive Kritik hoffentlich meistens, sondern eben dann auch zu schauen, okay, was bedeutet das eigentlich für uns und unsere Arbeit?
Lass uns doch, bevor wir das quasi auch qualitativ nochmal weiter vertiefen, gleich einmal noch ganz kurz auf die Fakten gucken. Ich war mir auch mal gar nicht mal ganz sicher. Ich wusste noch, ihr seid, glaube ich, mit 12.000 Abonnementen gestartet. Irgendwo habe ich bei euch auf der Website gelesen, sind es eben rund 13.000. Irgendwo ist man auch schon in diesem Internet irgendwo 14.000 begegnet. Ja. Also ist vielleicht am Ende gar nicht entscheidend, aber zeigt ja doch auch die Entwicklung. Wie viele sind es Stand heute?
Richtig. Also Stand heute ist immer ganz schwierig zu sagen. Die Zahl, die wir aktuell kommunizieren, ist 11.000. Mit 12.000 sind wir nach dem Crowdfunding haben wir losgelegt. Wir hatten dann nach einem Jahr eine Rückkehrerrate, also sozusagen die dann das zweite Jahr mitgegangen sind, von 65%. Das mag jetzt vielleicht erstmal wie ein krasser Einbruch wirken, ist aber in dem in Anführungsstrichen Geschäft des Crowdfunding und vor allen Dingen in dem nochmal Subgeschäft des crowdfinanzierten Journalismus eine sehr gute Zahl. Also gerade wenn wir es mit unserem mit Vorbild aus den Niederlanden, The Correspondent, vergleichen, die hatten tatsächlich, ich glaube, 63%, also eine sehr ähnliche Rate nach Jahr 1. Aber, und da sind wir dann direkt bei den Herausforderungen und Schwierigkeiten, diese Lücke dann, die natürlich automatisch für Jahr 2 dann entsteht, über organisches Wachstum wieder auszugleichen, das ist natürlich eine der Kernherausforderungen, die dann seit Tag 1 quasi da ist.
Ja, und wenn wir nochmal auf die weiteren Stolpersteine, hast du es vorhin genannt, schauen, also die vielleicht in eurem Weg gelegen haben in den letzten 3 Jahren, welche waren das und konntet ihr die aus dem Weg räumen?
Also eine Sache ist natürlich die Akzeptanz von konstruktivem Journalismus und vielleicht auch jung jetzt gar nicht an Alter geknüpft von den Menschen, die da arbeiten, sondern an das Alter der Initiative oder das Projekt selber. Ja, ich will gar nicht sagen Kritik oder irgendwie Skeptizismus, aber schon einer gewissen, ja, Anti-Haltung ist jetzt auch zu stark, ne? Aber ich will auch nicht nur negativ sagen, aber ja, sagen wir mal so, vorsichtigen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Wort. Vorsichtigen Einschätzungen von etablierten Medien. Am Anfang wurde, ich glaube auch, ja, nicht nur hinter verschlossener Tür, mehr darüber gelacht und gesagt so, also gerade am Anfang des Crowdfunding auch, die schaffen das eh nicht und so weiter und so fort. Und über Ideen wird in Deutschland ja auch nicht berichtet. Also es waren tatsächlich, ich zitiere hier, Reaktionen, die uns entgegengebracht wurden, als wir angefragt haben, inwieweit denn eine Berichterstattung über unser Crowdfunding möglich sei, um das Ganze natürlich auch überhaupt realisieren zu können. Also Henne-Ei-Konzept. Ne? Und das ist natürlich was sich dann auch in den letzten Jahr, 3 oder vielleicht sogar schon 4 Jahren, also als die Planung dann begann, Jahren auch mich persönlich tatsächlich verändert hat. Und ich glaube, alle, die von Anfang an oder auch später dazugekommen sind, beim Projekt verändert haben, weil wir ja immer so eine Mischung hatten aus eher traditionellen Journalisten und eher, ja, nennen wir es Quereinsteigern oder Mischlingen, so, ne, also wie bei mir selber auch. Also ich habe ja im Lokaljournalismus angefangen, bin aber keine klassische Journalistin, sondern ja eigentlich Neurowissenschaftlerin gewesen. Und da gucke ich natürlich anders auf das Feld als jemand, der seit 15 Jahren was mit Medien macht zum Beispiel. Und habe natürlich auch andere Fragen. Und ich glaube, dass das eigentlich was ist, wovon die Branche total profitieren kann, wenn im Kleinen wir beide jetzt hier sitzen und im Großen halt naive und alteingesessene zusammenkommen. Und naiv meine ich in einem durchaus positiven Sinne. Also ich bin gerade dabei, diesen Begriff positiv zu framen bei verschiedenen Foren, weil es einfach sehr bereichernd sein kann. Und das war natürlich auch manchmal, ja, ich will nicht sagen desillusionierend, aber so ein bisschen, ja, okay, da an dieser Adresse dann wohl eher nicht. Und eine Sache, die ich daraus für mich persönlich gelernt habe, ist, mich mehr auf das zu konzentrieren oder noch mehr auf das zu konzentrieren, auf die Menschen und Organisationen zu konzentrieren, die schon bereit sind. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwie Intelligenz oder so zu tun, sondern ich vergleiche das immer gerne mit so einer Bushaltestelle. Also Menschen, die an der Bushaltestelle stehen und eigentlich darauf warten, dass sowas wie Perspective Daily kommt, die erstmal einsammeln. Weil einer der Vorwürfe manchmal auch war, ja, aber ist das dann nicht nur ein Projekt für so und so Menschen? Und dann sage ich, ja, aber dann ist es halt ein Projekt, was genau erstmal diese Menschen verbindet, weil die warten gerade darauf. Und dann ist das gut. Und dann können wir gucken, wer als nächstes dazu kommt. Diesen Anspruch abzulegen, es allen recht machen zu wollen, weil das geht sowieso nicht.
Du hast vorhin ja auch beschrieben, dass im Grunde Konzeptidee vom ersten Tag an eigentlich war oder ist, dass Perspective Daily eben nicht stillsteht, sondern sich immer weiterentwickelt und das eben auch quasi in der Gemeinschaft tut. Was würdest du denn sagen, wenn du auf Perspective Daily aus dem Jahr 2016 schaust und schaust, keine Ahnung, jetzt Mitte 2019 nochmal auf euer Projekt? Wo sind da die Unterschiede? Wo hat es schon tatsächlich auch Weiterentwicklung gegeben?
Ja, vielleicht ein ganz praktisches, was sich jeder irgendwie direkt vorstellen oder nachvollziehen kann. Also wir hatten am Anfang die Idee, dass wir genau einen Beitrag oder vielleicht später auch 2, 3 längere Beiträge machen. Und wir haben dann gemerkt, okay, es gibt so eine, ja, auch so eine gewisse Neugier auf kürzere Beiträge, also beziehungsweise oder Interesse vielleicht mal nicht sich, also längerer Beitrag, ganz kurz für die Perspective Day nicht im Detail kennen, bedeutet halt irgendwie sowas zwischen 5 und ja 12 Minuten, das dann aber schon wirklich lang Lesezeit Beitrag. Und dann haben wir angefangen, damit rumzuexperimentieren, und das ist noch gar nicht so lange her, eben so Dailies, also wir haben dem Ganzen natürlich dann auch einen Namen gegeben, weil Dinge brauchen Namen, Dailies und Perspectives, also die längeren sind dann die Perspectives und die Dailies sind die Kurzbeiträge, die dann vielleicht auch einfach mal nur 2 oder 3 Minuten Lesezeit haben und wo es dann aber 2-mal die Woche 2 bis 3 von gibt und wir damit, und da auch wieder der Austausch ganz wichtig, mit den Mitgliedern, mit den Lesern in einem Austausch stehen, ob sie sich zu einem bestimmten Thema mehr wünschen. Also sprich dann halt auch den Diskussionsbereich nutzen zu diesen kürzeren Beiträgen, ganz explizit mit der Frage im Hintergrund, okay, hättet ihr da gerne noch ein bisschen was tiefer geht? Und das für die Autoren natürlich auch total eine lohnenswerte Erfahrung ist, irgendwie so, ja, direktes Feedback zu bekommen. Eine der Sachen, die ich von vielen Journalisten vor und auch immer noch, also vor dem Start von Perspective Daily auch noch jetzt höre, ist, dass gerade im Digitalen so eigentlich ja die Chance dieses Feedbacks da ist, aber es häufig nicht passiert. Also man schreibt oder produziert, es muss ja nicht unbedingt nur geschrieben sein, so in die Welt rein und dann hört man natürlich auch vielleicht so ein bisschen die Schreihälse, die dann irgendwie immer was zu meckern haben, aber so diese ja konstruktive oder vielleicht auch breitere Masse oder zufriedenen ja Dinge mit vielleicht noch einer zusätzlichen Anregung, davon bekommt man ja gar nicht so viel mit, weil dann ist man schon wieder 3 Beiträge weiter.
Mhm. Es ist ganz spannend, dass du das so berichtest. Wir haben vor, ich glaube, 4 Wochen etwa war bei uns zu Gast Markus Bornheim. Damals war er noch nicht sozusagen neuer ARD-Aktuell-Chef. Jetzt ist er das, ja. Und er hat bei uns auch in so einer Randnotiz auch über sein Bild auf konstruktiven oder lösungsorientierten Journalismus gesprochen. Und ich kann mich erinnern, dass er eben als aus seiner Sicht einen der wirklich sehr positiven Effekte dieses Ansatzes eben auch beschrieben hat, dass eben auch die Debatten gerade im Netz auch tatsächlich konstruktiver, lösungsorientierter werden und dass er das auf gar keinen Fall missen möchte und gleichzeitig darin auch ein ja durchaus starkes Argument sieht, auch den Skeptikern in den etablierten Medienhäusern, du hast es vorhin beschrieben, zu begegnen. Ist das etwas, was ihr in den, sag ich mal, in den Diskussionen, im Austausch auch inhaltlicher Natur bei euch Perspective Daily auch so wahrnehmt?
Ja, absolut. Und also ich bin kein großer Freund von irgendwie schlauen Sprüchen oder Sprichwörtern, aber hier trifft tatsächlich dieses, wie wir in den Wald rufen oder wie ich in den Wald rufe, so kommst zurück. Also genau wie du es gerade beschrieben hast. Dadurch, dass wir einen Leitfaden haben, beziehungsweise, ich glaube, der Leitfaden ist gar nicht das Entscheidende. Also der ist bei uns Perspective Kette natürlich, ganz im Branding-Stil von Perspective Daily, sondern eher so dieses, wie wir kommunizieren, also dass wir halt nicht vorgeben, alles zu wissen, dass wir genau sagen oder versuchen zu erklären, bis dahin sind wir gekommen, dass wir bestimmte Umgangsformen zwischen den Autoren, mit den Mitgliedern und so weiter pflegen, setzt das halt einen gewissen Ton. Also vielleicht, um noch einen anderen Vergleich, der jetzt banal klingt, mal heranzuziehen, das ist so ein bisschen wie, wenn man auf diese Toiletten geht, die sauber sind, dann verlässt man die halt auch sauber. Und ich glaube, dass dieser Dialog eben tatsächlich sehr stark vorbestimmt ist dadurch, was man für Rahmenbedingungen setzt. Und das fängt halt beim Tonfall und bei dem, ne, wer redet mit wem. Also sind es die Praktikanten, die da irgendwie schlimme Sachen weglöschen müssen oder irgendwelche Menschen im schlimmsten Fall, ne, in anderen Ländern, die nichts anderes machen und schlimme Bilder löschen müssen. Auch das ist ja mittlerweile durch verschiedene Dokumentationen und Berichte bekannt. Sondern es ist was, wie der Kollege da ja auch dann zu Recht zitiert, was ich als Redaktion oder als einzelner Autor, als Journalist eben auch mitgeben kann, indem ich es, ohne da jetzt den moralischen oder ethischen Zeigefinger hochhalten zu wollen, ne, indem ich es vorlebe. Und das ist wundervoll, weil das ist tatsächlich auch eine große Motivation, dann wiederum für die eigene Arbeit. Weil natürlich, also dann sind wir dann bei der Psychologie ganz einfach und in Neurowissenschaften, also wieder meinem Hintergrund so, ja, was motiviert denn Menschen, Dinge zu ändern oder über Lösungen nachzudenken? Und das ist ja die Grundidee dann wiederum von einem konstruktiven Ansatz. Eben nicht beim Problem aufzuhören, eben nicht nur zu meckern, Sündenbock suchen und so weiter und so fort, sondern gemeinsam Lösungen zu diskutieren.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt schauen, auch der sicherlich auch eure Arbeit beeinflusst. Du hast es auch vorhin schon auch angeschnitten. Das ist im Grunde die wirtschaftliche Komponente. Ihr seid im Grunde seit dem Start ja auch als Bezahlmodell online gegangen. Das ganze Thema Monetarisierung von journalistischen Inhalten im Netz ist ein großes Thema, haben wir, ich glaube, seitdem es das Internet gibt und Medien im Internet auch hier bei Was mit Medien immer wieder sozusagen besprochen, weil es eben, glaube ich, alle bewegt, die irgendwie sagen, wir investieren in Content und da wollen wir auch irgendwie einen Return bekommen. Ihr habt ja 2 Abo-Modelle vereinfacht. Es gibt das Monatsmodell, 7,50 Euro im Monat und das etwas vergünstigte 60 Euro im Jahr. Dann spart man halt ein bisschen. Was ist so, würdest du sagen, so das Wesentliche, was du auch über das Thema Zahlungsbereitschaft für Inhalte im Netz gelernt hast in den letzten 3 Jahren?
Ja, du hast, oder wir haben eben über Änderungen gesprochen. Eine der Änderungen ist tatsächlich, dass es am Anfang nur das Jahresabo gab und wir dann lösungsorientiert, auch sozusagen intern natürlich versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten, geschaut haben, okay, ist es für uns wirtschaftlich sinnvoll? Und das ist letztendlich die Kernfrage, die du ja hier, denke ich, ansprichst. Ist es wirtschaftlich sinnvoll, ein Monats- oder 3-Monats-Abo anzubieten und so weiter? Und da auch natürlich im Dialog mit den Mitgliedern oder im potenziellen, wir nennen sie noch nicht Mitglieder, gegangen sind und geschaut haben, was wünschen die sich eigentlich? Und lohnt sich das sozusagen, dieses leicht verteuerte, aber dann eben monatlich kündbare Abo anzubieten. Und eine der Sachen, die wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es schon gelernt, das klingt so abgeschlossen, aber weiter am Lernen sind, ist natürlich da genau hinzuhören und zu horchen. Und ich denke, jeder, der irgendwie an der Zukunft des Journalismus, Qualitätsjournalismus, nennen wir es mal so, interessiert ist, kommt um diese Frage der Bezahlung und der Bezahlschranken und so weiter nicht herum. Und wir sehen ja im Moment ganz viele Experimente und die verfolgen wir natürlich mit sehr großer Aufmerksamkeit und mit sehr großer, hoffentlich Reflexionsbereitschaft auch über unser eigenes Angebot. Also von Freemium-Modellen über eben Plus-Modelle und so weiter und so fort. Und eine der Sachen, die wir tatsächlich sehr positiv sehen, ist natürlich, dass sowas wie die Bereitschaft für Content, der eine gewisse Qualitätsmarke mitbringt, aber auch Tiefe mitbringt, tatsächlich da ist. Das ist, und auch da wieder interessant, die kulturellen Unterschiede, in Deutschland noch nicht so richtig gut etabliert, sage ich auch ganz ehrlich. Oder was heißt ehrlich, das ist mein aktueller oder unser aktueller Wissensstand dazu. In anderen Ländern, gerade auch ne, was Crowdfunding oder andere Modelle betrifft, sehr viel ausgeprägter schon. Aber wir sehen halt auch, ähnlich wie in der Musikbranche, ähnlich wie jetzt in der Videobranche mit Netflix und Co., dass das steigt. Und dass wenn für journalistische Produkte oder Arbeit bezahlt wird, es da halt um längere Beiträge geht um einordnende Beiträge, also im Prinzip das Kernprodukt von Perspective Daily. Und es gab jetzt letztlich gerade vor ein paar Wochen eine schöne Analyse von Bento, also dem vormals jungem, sie haben es jetzt ein bisschen revidiert, Projekt oder Produkt von Spiegel online. Und die sind im Prinzip genau bei den gleichen Ergebnissen angekommen. Ne? Also wofür zahlen die Menschen, wofür sind sie bereit, dann auch sich mehr Zeit zu nehmen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich verstärkend bzw. bestärkend, dann halt auch zu sehen, okay, dass wir sind natürlich nicht die Einzigen, die zu diesen Ergebnissen kommen. Und das ist ein größerer Trend, der... Trend ist immer so ein schwieriges Wort, Entwicklung, Trend, ja, die sich da breit macht und die hoffentlich auch dafür sorgen wird, dass sowas wie Native Advertising, Sponsored Content irgendwie die Tage davon gezählt sind, weil ich glaube nicht, dass das im Sinne des Qualitätsjournalismus oder einer aufgeklärten Bevölkerung ist.
Lass uns doch vielleicht, wenn wir gerade schon so ein bisschen auf den Schwenk gemacht haben, ein bisschen auf die Metaebene, auf die Medienszene insgesamt zu schauen, nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du vorhin auch beschrieben hast, so in eurer Anfangszeit. Also dass es eben doch auch, ich sag mal, so eine Mischung aus Skepsis und Kritik und auf jeden Fall so ein bisschen vielleicht auch irgendwie ein schräges Bild auf das Thema konstruktiven Journalismus gegeben hat. Wie würdest du sagen heute, also ihr seid Pioniere, glaube ich, kann man tatsächlich so sagen in Deutschland bei dem Thema. Wie hat sich das Thema so insgesamt in Deutschland entwickelt? Wo gibt es vielleicht auch noch andere spannende und auch vielversprechende Versuche, das jedenfalls mal auszuprobieren, vielleicht auch in bestehenden Medienhäusern.
Ja, also es ist ganz schön, dass du das Wort Pioniere benutzt, weil wir tatsächlich mittlerweile so vorgestellt werden und also so ein bisschen wie dieser bekannte Gandhi-Spruch, ne, was ich eben sagte, erst lachen sie aus, dann bekämpfen sie dich und dann, ne? Und es ist tatsächlich so ein bisschen so dieser Mix aus, bekämpfen mich nicht sagen, aber schon so ein bisschen so, dass sie halt auch gucken, ne? Einige, ja okay, wieso machen die das und wieso sind die, oder wie machen die das, warum sind die erfolgreich, warum funktioniert das? Aber auch ganz viel Offenheit da ist. Und dass mittlerweile es halt nicht mehr so ist, dass wir die schrägen Vögel sind, sondern dass das Thema tatsächlich, nachdem es so ein bisschen ja auch so ein Trendthema war, ne, und dann hieß es dann eine Zeit lang, ja, konstruktiver Journalismus war ja der Trend 2016 so ungefähr, 2017 noch so ein bisschen. Aber dass jetzt die Macher vieler Medien einfach gemerkt haben, wir kommen da nicht drum rum. Genau aus dem Grund, den wir gerade eben diskutiert haben, die finanzielle Frage. Weil wofür zahlen letztendlich Leute? Und dann ist es egal, ob ich ein Print, ein Digitalprodukt oder was auch immer habe. Ich muss ein Angebot schaffen, womit ich die Menschen irgendwie überzeugen kann, ne? Ganz einfach Geld dafür zu zahlen. Und wir dann tatsächlich auch in den letzten Jahren viele Einladungen von öffentlich-rechtlichen oder privaten Medien bekommen haben, die gesagt haben, hey, komm doch mal vorbei und so. Und wirklich mit einer offenen Bereitschaft, also die Busmetapher, ne? Die dann sozusagen schon bereit standen und sagen, ich möchte da was von lernen und ich beobachte euch schon länger und so weiter und so fort. Und das ist, und da bin ich immer, das finde ich ganz wichtig zu differenzieren, das ist keine Frage von Medienhäusern, sondern es ist eine Frage von Menschen. Weil letztendlich sind es Individuen, die dann für bestimmte Medienhäuser vielleicht arbeiten, ne? Oder freie Journalisten oder was auch immer. Aber es sind Individuen, die das für sich erkannt haben und die dann das Ganze prägen. Also du hast ja eben selber schon ein Beispiel genannt und ich bin sehr neugierig darauf, wie sich jetzt eben die Berichterstattung der Tagesschau auch dahingehend verändert wird. Weil natürlich Kai Gnifke, dem ich auch auf mehreren Veranstaltungen bin, sehr konservativ bis negativ dem konstruktiven oder lösungsorientierten Ansatz gegenüberstand. Und ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird. Also Lösungsfinder zum Beispiel, ne, ist eine der Initiativen, die, ich glaube, einmal im Monat machen die das jetzt im Moment, einen Beitrag dann haben, der eben explizit sich auf Lösungen konzentriert, also nicht rein konstruktiv, aber so als Unterteil des Konstruktiven, der lösungsorientierte Journalismus bedient wird. Plan B beim ZDF hat ein eigenes Format bekommen, mit dem wir im Austausch und in Kooperation sind. Und es gibt einige andere Beispiele, wo einfach das mittlerweile auch als Label in Anführungsstrichen dran geschrieben wird. Also etwas, was dann manchmal früher als Kritik kam, so ja, aber konstruktiv gab es doch schon immer, und wir dann immer gesagt haben, ja klar, und das muss da auch nicht dran stehen. Ne? Also es ist völlig egal, ob da jetzt dran steht, dieses konstruktive Journalismus, wie das ist aus regionalen Zutaten. Das ist an der Stelle wirklich nicht wichtig. Die Frage ist einfach nur, wie viel haben wir im Mittel davon? Und das ist halt immer noch zu wenig.
Das heißt vielleicht, um diesen Komplex mal abzuschließen, du hast vorhin schon beschrieben, im Grunde ist Perspective Daily immer ja auch mehr als nur eine Idee gewesen. Es hat eigentlich auch immer eine Vision gehabt. Wie ist eure Vision für die, ich sag jetzt mal, die nächsten 3 Jahre?
Ja, schön, weil wir jetzt so zurückblicken auf 3 Jahre. Ne? Auf jeden Fall natürlich weiter dafür zu sorgen, dass es nicht nur in Anführungsstrichen eine Randerscheinung bleibt, sondern, und das ist ja tatsächlich auch die Vision, die, ich würde mal sagen, im Großen dahinter steht, dass es halt der Standard ist, konstruktiv zu berichten. Und wie gesagt, ob das dann so heißt, völlig egal. Also mir persönlich, ich habe da überhaupt, und so sehen wir das, glaube ich, alle bei Perspective Daily, überhaupt gar keine Hard Feelings sozusagen, sondern dass halt einfach sich diese Idee, die jetzt mehr und mehr, und ich weiß nicht, ich habe jetzt keine empirischen Daten, die sozusagen so eine Kurve abbilden, ne, inwieweit sich das Denken verändert hat in den großen Häusern anhand von einzelnen Individuen, die das für sich verinnerlicht haben. Aber ich stehe auch natürlich weiterhin und auch viele andere aus dem Team mit verschiedenen Journalisten und Medienhäusern im Austausch. Und was wir da immer zurückgespielt bekommen, ist, dass halt die Akzeptanz steigt. Und dass es tatsächlich auch teilweise eine Generationenfrage ist. Also so ein bisschen die Frage dahinter steht, und jetzt nicht nur am, ich sag mal, chronologischen Alter der Mitarbeiter gemessen, sondern Generationenfrage im Denken. Also sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine journalistische Generation wie eine andere Generation auch so ungefähr 20, 25 Jahre einnimmt und wir vielleicht jetzt an Jahr grob geschätzt 5 stehen, ne, wenn wir mal optimistisch sein wollen, dann wird das Ganze noch ein bisschen dauern. Und Teil unserer Arbeit würde ich halt auch weiterhin darin sehen, das vielleicht zu beschleunigen. Also sprich, dass es dann nicht jetzt noch 20 Jahre dauert, um die komplette Abwicklung der konstruktiven Denke in allen Medien etabliert zu haben.
Wir werden versuchen, das die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall weiter zu begleiten und vor allen Dingen auch die Entwicklung des konstruktiven Journalismus und auch zu schauen, wie geht es mit Perspective Daily weiter. Aber gleich sprechen wir mit Maren Ohner erstmal noch über ein ganz anderes Projekt oder vielleicht nicht ein ganz anderes, aber auf jeden Fall eine andere Facette davon, nämlich über ihr neues Buch und die Frage, wie wir uns gegen die tägliche Vermüllung unserer Gehirne wehren können. Ihr hört eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Maren, du bist nicht nur konstruktive Journalistin, sondern auch Kognitions- und Neurowissenschaftlerin. Seit diesem Jahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch Dozentin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Und du bist Buchautorin und dein neues Buch heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wie wir uns gegen die tägliche Vermüllung unserer Gehirne wehren. Ja, und darin befasst du dich mit der täglichen Nachrichtenflut, die auf uns alle einprasselt, und zeigst dann natürlich ganz lösungsorientiert auch Wege auf, wie man eben aus dieser Überforderung auch rauskommen kann. Aber lass uns doch mal ganz vom Anfang, ganz vorne anfangen und dem Grund für dein Buch auf den Grund gehen. Also du beschreibst einen täglichen Weltuntergang. Wie schlimm ist es denn?
Tatsächlich stehen wir vor riesigen Problemen und Herausforderungen. Aber was häufig in den Medien passiert, und das war ja auch Grundmotivation damals für Perspective Daily und auch Grundmotivation jetzt für dieses Buch, ist halt häufig eine Ablenkung. Also sprich die großen Themen, die eigentlich wichtigen Themen, die uns als Menschheit, um jetzt mal direkt die ganz großen Fässer aufzumachen, betreffen, die stehen halt häufig nicht auf Seite 1. Beziehungsweise vielleicht muss ich sogar ganz korrekterweise sagen, mittlerweile schaffen sie es auf Seite 1. Und das natürlich aktuell bekannteste Beispiel ist die Fridays for Future Bewegung, die es geschafft hat tatsächlich, das Thema Klimawandel oder wir sollten vielleicht besser sagen die drohende Klimakatastrophe, weil auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen zu, dass tatsächlich hier diese Wortwahl sehr viel besser wirkt, es geschafft hat auf Seite 1, beziehungsweise nicht mehr das klassische Umweltthema, das Öko-Thema, das Grün-Thema, you name it, ne, ist, sondern ein Thema, was gesamtgesellschaftliche Relevanz hat und wo es umso wichtiger ist, Lösungen und Zukunftsvisionen nicht nur zu entwerfen, sondern eben auch ganz konkret über die zu sprechen und vorzustellen und damit Menschen halt auch von dieser Hilflosigkeit zu befreien, die häufig mit dem Thema in Verbindung steht und weg von diesem, wir zeigen den Eisbären auf der schmelzenden Eisschicht.
Trotzdem, wenn ich jetzt nochmal schaue, also du sprichst ja auch von Vermüllung, das heißt, also das ist jetzt ein Beispiel, das würdest du, das würde ich natürlich sofort unterschreiben, eben nicht als Müll deklarieren, aber da ist eben auch ganz, ganz viel, was eigentlich nicht gut für uns ist, hört man ja daraus, sonst würdest du dein Buch nicht so genannt haben, wie du es tituliert hast. Also kannst du das auch nochmal beschreiben, also woher kommt all dieser mediale Müll?
Ja. Hauptsächlich zwei Tendenzen, die sozusagen damit reinspielen, beziehungsweise ihn verstärken oder Präferenzen. Das eine ist, dass es schon immer eine Tendenz in der Berichterstattung zum Negativen gab. Einfach weil das sozusagen auch Teil der Kernaufgabe des Journalismus ist, über Abnormales zu berichten. Weil die Norm ist natürlich nicht das, was irgendwie interessant ist und ist nicht das, was irgendwie der Wächterfunktion, die natürlich zu den Kernaufgaben gehört, gleichkommt, sondern da, wo es schiefläuft, da die, wie man so schön sagt, wie wir so schön sagen, die Finger in die Wunde legen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist sozusagen inhärent im Anspruch des Journalismus an sich selber. Das heißt, dadurch haben wir aber schon mal so ein bisschen ein verschobenes Bild in der Berichterstattung, was dann letztendlich dafür sorgt, dass wir alle im Mittel ein zu negatives Weltbild haben, weil wir halt mehr davon präsentiert bekommen, von dem, was schiefläuft. Zusätzlich verstärkt wird das, und da kommt die Psychologie zum Tragen, die medienpsychologische Komponente an der Stelle, dass unser Hirn und damit wir eine Tendenz für dieses Negative haben. Also, dass wir stärker darauf achten. Und in kurz erklärt liegt das eben einfach daran, dass wir alle noch so ein, ich nenne das immer Steinzeithirn, oben in unserem Kopf haben. Da können wir halt nichts gegen machen. Und das hat halt bestimmte Vorlieben und Tendenzen. Und eine davon ist halt eben stärker auf Gefahren zu achten oder potenziell gefährliche Situationen als auf was Positives oder Zukunftsorientiertes. Und das macht technisch, also evolutionsbiologisch natürlich auch super viel Sinn, ist ein ganz sinnvoller Mechanismus, weil wenn der Säbelzahntiger, wie ich immer sage, vor der Höhle stand, dann ist es wichtig, dass wir uns sehr schnell entscheiden oder entschieden haben damals, kämpfen oder wegrennen, also die klassische Fight-or-Flight-Antwort in der Psychologie und eben für unser Überleben sorgen. Und das ist wichtiger, als jetzt darüber nachzudenken oder sich darüber zu freuen, dass wir vielleicht einen sicheren Schlafplatz haben. Das ist auch nett, aber das bedroht in erster Linie jetzt nicht direkt unser Überleben. Und jetzt übertragen auf den aktuellen digitalen Medienkonsum oder die Medienlandschaft. Und dann sind wir wieder bei der Finanzierungsfrage tatsächlich, also anknüpfend an Teil 1. Bedeutet das natürlich, dass wir mehr klicken, also gerade im digitalen Bereich, auf diese negativen Schlagzeilen. Das heißt, auf der einen Seite, die Medien produzieren, wissen das natürlich, arbeiten genau mit dieser Präferenz in unserem Gehirn, um dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel klicken, möglichst viele Werbeanzeigen sehen, weil der Großteil des Journalismus online eben über Werbung finanziert wird. Und natürlich auch im Printbereich Werbung eine Rolle spielt, aber da wir das Ganze ja anders messen oder weniger gut messen können. Und das sorgt dann für so eine Art Verstärkung oder so einen Teufelskreis, der einfach dazu führt, okay, auf der einen Seite sehen die Medienschaffenden, wir müssen das Ganze irgendwie finanzieren, das wird immer schwieriger. Und auf der anderen Seite ist da dieses Hirn, was absolut, oder diese Hirne der ganzen Menschen, die irgendwie darauf aus sind, ne, Clickbaiting und so weiter, diese negativen Nachrichten anzuklicken und zumindest die Überschriften zu konsumieren. Weil das ist das, was, ne, müssen wir uns leider ja auch eingestehen, häufig online nur passiert. Und das sorgt dann einfach dafür, dass wir ja diese digitale Vermüllung, wie ich es nenne, sehr, sehr präsent haben, wenn wir uns online mal umschauen, was da an Journalismus und eben häufig nicht Qualitätsjournalismus rumschwirrt.
Wenn wir jetzt tatsächlich auch nochmal einmal kurz gedanklich im Hirn von uns allen bleiben, also wenn ich das Bild auch nochmal aufgreife, also früher war das ja dann so mit dem Säbelzahntiger, also entweder hat man sich für das Richtige entschieden, dann war man dem Säbelzahntiger entweder entkommen oder hat ihn besiegt, aber danach war wieder alles gut oder es ist schief gegangen, dann einfach war es egal, sagen wir mal so. Heute ist es aber so, bildlich gesprochen, der Säbelzahntiger, der sitzt einfach permanent vor der Höhle. Was macht denn dieser Dauerzustand quasi der Angst oder auf jeden Fall einer gefühlten Bedrohungslage mit uns Menschen tatsächlich auch.
Ja, genau, richtig. Und wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, und dem es auch natürlich zu einem sehr signifikanten Anteil im Buch geht, der digitale Säbelzahntiger ist immer da. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns schon mal von dem Begriff chronischer Stress gehört. Und das ist genau das, was der dann auslöst. Also wie du eben selbst beschrieben hast, der echte Säbelzahntiger, der war dann wieder weg. Und wie beim Sport oder allen anderen Stresssituationen auch, hatten wir dann, oder unsere Vorfahren, Regenerationszeit. Und die ist ganz wichtig, biologisch und psychologisch gesehen, weil das System quasi wieder runterfahren kann. Also System Gehirn, System Mensch, alles was dazugehört. Der erhöhte Puls, die geweiteten Pupillen, alles das sind sozusagen Dinge, die dann wieder reguliert werden konnten und wir beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ein bisschen besser auf so einen möglichen Angriff vorbereitet waren. Jetzt haben wir das aber nicht, weil der digitale Säbelzahntiger im Sekunden-Minuten-Takt vor der Tür im Smartphone auf den X-Bildschirm, den wir uns selbst aussetzen, ausgesetzt sind, egal wo wir uns bewegen in der modernen digitalen Welt, nicht entkommen können. Es sei denn, und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch kurz zu, wir entwickeln neue Gewohnheiten und Routinen, um das Ganze ja konstruktiv und damit eben auch gewinnbringend zu nutzen und uns eben nicht vermüllen zu lassen und damit tatsächlich, und das ist ja dramatisch teilweise, diesen psychischen und gesundheitlichen Folgen auszusetzen. Also es gibt mittlerweile Studien, die untersucht haben, dass es stressvoller ist, sich der Berichterstattung über dramatische Ereignisse, wie zum Beispiel die Anschläge beim Boston-Marathon 2013, diesen Berichten auszusetzen, als live vor Ort zu sein. Und wir sitzen ja jetzt hier gerade im schönen Münster. Wir hatten ja selber hier vor einem guten Jahr eine Amokfahrt, wo dann eben auch die Schlagzeilen in ganz Deutschland hießen, irgendwie eine Stadt in Schock und so weiter und so fort. Und ich, das war an einem Wochenende, an einem Samstag, und ich habe mich dann den Sonntag hingesetzt und einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, so sollten wir eigentlich oder so wäre es konstruktiv, darüber zu berichten und welche Fragen sollten wir denn eigentlich stellen und dass diese Stadt eben nicht im Schock war und auch nicht im Schock ist und dass es wichtig ist, dass so ein Bild nicht medial verbreitet wird, weil es einfach das Gegenteil bewirkt von einem lösungsorientierten Denken, wo wir uns fragen, wie können wir in Zukunft sowas verhindern.
Bevor wir natürlich gleich auch die Frage schauen, wie können wir eigentlich aus diesem vermeintlichen Dilemma entkommen und wie könnten Lösungen aussehen? Ein Aspekt, den ich noch ganz interessant finde, was macht das eigentlich mit uns, wenn jeder Einzelne von uns im Grunde so zugemüllt wird und in so einem permanenten Stresszustand sich befindet? Wie wirkt sich das eigentlich auch darauf aus, wie wir als, sag ich mal, menschliche Gemeinschaft miteinander umgehen, wie wir diskutieren? Also eigentlich ist ja gerade eine ja lebhafte politische Debatte total wichtig für unsere Demokratie. Wenn wir aber im Grunde alle in einem permanenten Angstzustand sind, also was ist eigentlich die Basis, also oder die Gemengelage, in der wir miteinander diskutieren? Kann man da überhaupt noch rationale Entscheidungen treffen? Das sind für mich Fragen, ohne dass ich mich, gebe ich auch zu, in der Tiefe damit beschäftigt habe, wo man sich dann denkt, kann man sich schon Sorgen machen.
Ja, absolut. Und damit sprichst du einen ganz wichtigen Aspekt, an der dann sozusagen die Brücke vom Individuum zur gesellschaftlichen Fragestellung schlägt, beziehungsweise der mir auch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in dem Buch, sondern generell und der natürlich auch Grundidee hinter Perspective Daily ist. Und zwar zu fragen, okay, wenn wir jetzt in diesem Angstzustand sind, dann sorgt das eben nicht nur dafür, dass wir ein zu negatives Weltbild haben und irgendwie ein bisschen gestresster sind, um das mal flapsig auszudrücken, sondern tatsächlich kann das dazu führen, dass wir in einen Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit kommen, wo wir dann verstanden haben, in Anführungsstrichen, oder uns immer wieder gesagt wird, okay, wir können eh nichts machen. Die da oben, ne, in Anführungsstrichen, entscheiden sowieso und die Welt geht halt morgen unter und dann so ein bisschen die, der Bewältigungsmechanismus, wie es dann in der Psychologie heißt, das sogenannte Coping-Strategie ist, dass wir uns davon abwenden, dass wir uns von den großen Fragen, den demokratischen Fragen, Bürgerpartizipation, so wirklich die großen Bretter, sage ich mal, worauf eine Demokratie und auch eine informierte Zivilgesellschaft basiert, außen vor gelassen werden, beziehungsweise nicht mehr erfüllt werden, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, mit diesen Themen umzugehen. Und ich kenne ganz viele Menschen und Reaktionen und da wirklich auch so mit Blick auf die letzten Jahre, die zu mir kommen, schreiben, sich melden und so weiter und sagen, ja genau, ich kenne dieses Gefühl. Und das sind die unterschiedlichsten Menschen, egal, also ich habe da jetzt leider keine, ich sag mal, qualitativ oder quantitativ ausgewerteten Daten, aber wirklich ein Schnitt durch die Gesellschaft, glaube ich, die sagen, ja okay, ich gucke die Tagesschau nicht mehr, ich kann das nicht mehr, dies und das. Und sich ganz bewusst als Selbstschutz davon abwenden. Und das ist dramatisch. Und da benutze ich jetzt tatsächlich das Wort dramatisch, weil es eben einfach die Demokratie letztendlich gefährdet. Und damit, genau wie du sagst, Entscheidungsprozesse. Und das ist jetzt nicht nur das Kreuzchen, was wir alle 4 Jahre bei der Bundestagswahl machen oder anderen Wahlen machen, sondern dass es jede einzelne sozusagen Entscheidung, die wir als Käufer, als Konsument, als Bürger, als Mensch sozusagen treffen in einer Gemeinschaft, die eben auf demokratischen Grundwerten gebaut ist. Und darum ist es umso wichtiger, ohne dass ich jetzt hier wirklich so das Ganze überbewerten will. Ich glaube schon, dass das, oder ich bin davon überzeugt, dass da die Berichterstattung, die Informationsverarbeitung, wenn nicht die wichtigste, aber eine der wichtigsten Komponenten ist und warum eben es so wichtig ist, dass Journalisten und der Journalismus generell sich dieser Verantwortung bewusster wird. Und ich sage ganz bewusster, weil auch da wieder ich sehe ganz viele tolle, positive Entwicklungen, nicht nur mit diesem Blick auf den Druck der eigenen Finanzierung, sondern eben auch mit Blick auf die Ethik der eigenen Profession, wo Menschen mehr und mehr sich für psychologische Zusammenhänge auch interessieren, die Wirkung einzelner Wörter, Bilder und so weiter. Und dafür muss ich kein Psychologiestudium machen oder in Neurowissenschaften promovieren oder sonst was. Aber anfangen, sich dafür zu interessieren, weil sie merken, dass es eben diese objektive Berichterstattung einfach nicht geben kann, dass sie aber eine ganz große Verantwortung haben mit jedem Satz, mit jedem Wort, was sie in die Welt setzen.
Wir haben, glaube ich, jetzt schon ganz gut rausgearbeitet. Wir haben ein Müllproblem, ein mediales Müllproblem. Und ich glaube, bildlich gesprochen kann man schon sagen, so wie das Mikroplastik ganze Ökosysteme gefährdet, wenn auch schleichend, haben wir nicht nur für uns jeden Einzelnen, sondern auch als Gesellschaft ein Problem mit diesem medialen Müll. Du hast aber natürlich, weil du bist konstruktiv unterwegs, in deinem Buch eben auch Lösungsansätze beschrieben. Und was ich da ganz spannend fand, wenn man jetzt konstruktiv draufschaut und überlegt, wie kann man eigentlich diesen Knoten dadurch schlagen, sagst du, naja, dass man, was man vielleicht vermeintlich irgendwie naheliegend bei anderen Sachen machen würde, wenn man sagt, man will irgendwie seine Ernährung umstellen oder ähnliches, irgendwie Willensstärke allein ist keine Lösung. Warum nicht?
Ja, das, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen. Es ist tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema in der Bubble der Neurophilosophen quasi, also der Menschen, die sich auf der einen Seite mit dem Gehirn und auf der anderen Seite mit der analytischen Philosophie beschäftigen, ob es Willensstärke oder dieses Konzept der Willensstärke überhaupt Sinn macht. Aber da möchte ich jetzt nicht, weil ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch nicht im Sinne der Hörer und Hörerinnen und deinem Sinne oder eurem Sinne drauf eingehen. Aber was vielleicht an der Stelle der interessantere Aspekt für jeden Einzelnen ist, ist diese Frage der Gewohnheiten, wo ja häufig argumentiert wird, ja, wenn du die Gewohnheiten nicht ändern kannst oder neue Gewohnheiten etablieren kannst, und genau wie du schon sagst, da geht es dann um Ernährung, Sport und Co. und so weiter, dann ist dein Wille nicht stark genug oder dein Plan war nicht gut genug und so weiter. Und das ist leider, sage ich jetzt in Klammern, weil auf der einen Seite ist es auch eine gute Nachricht, nicht ausreichend genug, weil das halt nicht mehr als Generalentschuldigung gelten kann. Es geht vielmehr darum, so ein gewisses Grundverständnis dafür zu entwickeln, wie Gewohnheiten eigentlich funktionieren. Und das kann jeder. Und das ist die gute Nachricht an der Stelle, beziehungsweise die konstruktive Nachricht an der Stelle. Und dabei geht es eigentlich darum, zu analysieren, okay, was ist das eigentlich? Also was ist sozusagen der Reiz, der ein bestimmtes Verhalten bei mir auslöst? Dieses Verhalten wird dann häufig als Routine bezeichnet. Und was ist die Belohnung, die dann einsetzt? Also übertragen vielleicht auf den Medienkonsum oder das Klickverhalten, wenn wir online unterwegs sind. Was löst einen bestimmten Klick bei mir aus? Was mache ich dann? Ne? Lese ich dann irgendwie eine halbe Stunde Facebook-Überschriften, scrolle durch meine Timeline oder was auch immer? Und was ist die Belohnung? Oder vielleicht auch in diesem Fall häufig die Anti-Belohnung. Was wir nämlich mittlerweile auch wissen, viele Menschen fühlen sich danach schlechter und haben eben zum Beispiel gerade beim Konsum von Social Media und so weiter eher negative Tendenzen bis hin zu depressiver Entwicklung, gerade im Jugendbereich, wo das Hirn besonders anfällig für bestimmte Reize und gerade eben auch aus dem sozialen Umfeld ist. Und die Frage ist dann, wenn wir das einmal analysiert haben, also so dieses Reiz-Routine-Belohnungsschema, dann ganz explizit zu gucken, Moment mal, wie kann ich denn mit einer anderen Routine die gleiche Belohnung erhalten, also wenn es wirklich was Positives ist, was es in uns auslöst. Und welchen Reiz kann ich mir selber dafür setzen? Also zum Beispiel bestimmte Uhrzeiten, bestimmte Tageszeiten und so weiter. Also dann ganz klar zu merken, okay, wenn ich besonders müde bin oder mich ablenken möchte, dann öffne ich Facebook. Und dann diesen Reiz ganz explizit zu sagen, okay, was ist es eigentlich, worauf ich aus bin? Bin ich auf Ablenkung aus? Wie kann ich mir die vielleicht wirklich besser holen? Bin ich auf soziale Interaktion aus? Ist es dann vielleicht sinnvoll, jemanden anzurufen? Oder wenn ich im Büro bin, mit einem Kollegen zu sprechen, einen Spaziergang zu machen, was auch immer. Und ganz bewusst, und da spreche ich dann tatsächlich gern von der Medienhygiene, und du hast ja eben schon das Beispiel der Ernährung kurz genannt, eine Medienhygiene zu entwickeln, weil ich mit manchmal amüsiert beobachte, also in einem positiven Sinne amüsiert, beobachte, wie sehr wir mittlerweile, also wir jetzt ein großer Teil der Bevölkerung, darauf achtet, was wir zu uns nehmen. Und der eine Ernährungstrend jagt sozusagen den anderen. Und wir eine sehr große Hygiene quasi pflegen, was wir in unseren Körper einführen und was wir essen und trinken. Und auf der anderen Seite das bei Informationen aber irgendwie nicht tun. Und ich als Neurowissenschaftlerin natürlich sagen würde, Moment mal, das Sensible, also nicht, dass ich hier jetzt Leber, Magen und Co. und Verdauungstrakt irgendwie vernachlässigen möchte, aber das sensibelste Organ ist doch unser Gehirn. Warum haben wir da nicht eine Medien oder ist uns da die Hygiene nicht so wichtig und überlegen wir nicht dreimal mehr, was wir da eigentlich ranlassen wollen? Vor allen Dingen, wenn wir uns so ein paar Grundmechanismen bewusst machen, die wir ja auch eben gesprochen haben, was es mit uns macht, wenn wir bestimmte Informationen, bestimmte Medien konsumieren.
Das heißt, am Ende muss es so sein wie beim Zähneputzen. Das macht man der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich mindestens zweimal am Tag und denkt eigentlich da nicht drüber nach. Das Korrekt. Ist reflexhaft, das ist eine Gewohnheit. Und wenn ich das richtig verstehe, hilft einem am Anfang des Prozesses schon das Thema, sich auch Dinge bewusst zu machen. Da muss man natürlich auch in der Lage zu sein, das zu reflektieren, sicherlich hilfreich, aber dann tatsächlich zu versuchen, das eben quasi in wieder fast das Unterbewusste zu transferieren, damit man dann eben das blind tut, egal wo man gerade ist.
Genau richtig, dass es wirklich zu einer Gewohnheit wird. Zähneputzen ist tatsächlich auch immer mein Lieblingsbeispiel, weil wer denkt da eigentlich noch aktiv drüber nach? Wahrscheinlich die wenigsten, weil es halt an bestimmte, in dem Fall meistens ja dann Tageszeiten oder Aktionen, also sprich das Frühstück, ne, nach dem Frühstück, vor dem Essen und so weiter und so fort, geknüpft ist, je nachdem, wer da so welche Vorliebe hat und was der Zahnarzt empfohlen hat. Und genau so können wir das bei der Medienhygiene auch machen und dann dafür zu sorgen, dass es, wie du schön sagst, automatisch passiert und wir nicht mehr darüber nachdenken und dann bist du oder sind wir wieder bei der kognitiven oder neurowissenschaftlichen Fragestellung, weil jedes drüber nachdenken natürlich bestimmte Ressourcen erfordert. Sprich, wenn schon viel dabei drauf geht, ne, flapsig gesprochen, an Ressourcen, an kognitiven Ressourcen, die wir da alle haben, zu überlegen, ja oder nein, dann bleibt weniger für die eigentlichen Inhalte über. Das heißt, Ziel ist auf jeden Fall, die Prozesse möglichst gut in Gewohnheiten umzuwandeln, sodass wir dann ja nahe was an 100% dafür überhaben, uns mit Inhalten wirklich zu beschäftigen. Und wir wissen auch, wenn wir ehrlich zu uns sind oder jeder, der schon mal digital unterwegs war, die größte Gefahr ist, sich selber ablenken zu lassen. Und da spielen natürlich dann auch, also was kann helfen bei der Medienhygiene, bestimmte Formate unterstützen mit rein. Also zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe keine Werbeanzeigen, ich setze mir vielleicht einen Wecker und so weiter und so fort, um mich wirklich mit einer Sache mal explizit 20 Minuten, das ist für viele schon eine Herausforderung heutzutage, zu beschäftigen und nicht ablenken zu lassen. Und da zählen dann wirklich so ganz banale Sachen rein, wie das Smartphone nicht nur umzudrehen, weil selbst wenn das Smartphone nur da liegt, sorgt es und auf sage ich mal, Flugmodus steht oder nicht blinken, nicht vibrieren kann und so weiter, sorgt es dafür, dass unser Hirn zwischendurch halt überlegt und damit wir, gucken wir jetzt drauf oder nicht, ist da vielleicht was angekommen oder passiert, weil einfach diese Unvorhersehbarkeit, das ist der gleiche Mechanismus wie bei Glücksspielautomaten, dafür sorgt, dass wir tendenziell abgelenkt sind.
Wenn wir nochmal einmal auch eine Analogie ziehen zum Thema Ernährung, da beobachten wir ja neben den ganzen verschiedenen Ernährungstrends, die es gibt und vielleicht auch immer mehr Menschen, die sich doch auch jedenfalls aktiv mit Ernährung auseinandersetzen, ob das immer in der richtigen Art und Weise ist, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen ja doch auch, dass das immer mehr doch auch zu einem gesellschaftlichen Thema wird. Also ich erlebe das beispielsweise, dann geht es darum, wie ist Schul- oder Kita-Verpflegung? Wir haben jetzt irgendwie so eine mehr oder weniger freiwillige Selbstverpflichtung von großen Lebensmittelhändlern, quasi die Haltungsform des Fleisches sozusagen zu deklarieren. Das wird sich zeigen, ob das positive Auswirkungen hat. Aber wenn man das mal überträgt, welche, sage ich mal, auch gesellschaftlichen Anreize, vielleicht auch politischen Anreize, könnte es deiner Meinung nach geben, die auch helfen würden, ja letztendlich auch unsere eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Medienkonsum zu fördern?
Schwierig, weil natürlich ganz schnell immer der Vorwurf kommen kann der Staatskontrolle oder Einschränkung der Pressefreiheit und so weiter und so fort. Ein Wert der oder ein Gut, was ja in einem Land wie Deutschland und hoffentlich auch in vielen anderen Ländern oder einer steigenden Anzahl an Ländern ein ganz wichtiges ist. Und da, also ich tue mich da immer schwer, auch wenn ich gefragt werde, ja, okay, brauchen wir Gesetze oder Regeln, die zum Beispiel bestimmte Dinge verbieten und so weiter und so fort, weil es ist gerade bei der Information so viel schwieriger nochmal, und da hinkt dann tatsächlich die Analogie als bei bestimmten Ernährungsformen, weil, wie du gesagt hast, ob das immer richtig und sinnvoll ist, ist eine Frage, aber wir können zumindest meistens sagen, okay, das ist gesund oder ungesund oder das ist nachhaltig oder das, ne, da mussten Tiere leiden und so weiter und so fort. Und das ist bei der Information natürlich weitaus schwieriger, weil einfach so viele Aspekte von Weltanschauung über Zielsetzung, über Meinungsverschiedenheiten und so weiter potenziell mit reinspielen. Das heißt, ich glaube, es ist in erster Linie ganz wichtig, dass es ein Zusammenspiel, und da kommt dann die konstruktive Kommunikation tatsächlich mit rein, zwischen ja, top-down und bottom-up gibt. Also top-down in dem Fall dann eben politische Akteure und vielleicht auch wirtschaftliche Akteure. Und auf der anderen Seite eben bottom-up jeder Einzelne. Also ich habe vorhin ja einmal gesagt, es sind nicht Medienhäuser, sondern es sind Menschen. Und das zählt halt für alle Fragestellungen. Und ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, so sich selber Gedanken zu machen. Also egal, in welcher Rolle ich gerade unterwegs bin. Ich bin ja auch als Medienkonsument unterwegs. Genauso bin ich als Medienproduzent unterwegs. Und dann bin ich als Neurowissenschaftlerin und vielleicht noch als lehrende Dozentin und was auch immer unterwegs. Um mir da immer diese Frage zu stellen, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Wo soll die Reise denn eigentlich hingehen? Und darüber offen zu sprechen. Und wenn mein Ziel eben ist, und das mag jetzt sehr ideell, naiv, wie auch immer, weltverbessermäßig klingen, aber ich bin davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist, wie wir irgendwie eine Zukunft bestreiten können. Mein Ziel also ist, eine Gesellschaft und damit eine Welt zu haben, in der wir langfristig oder zumindest längerfristig miteinander leben können. Dann kann das nicht Gewinnmaximierung oder ich möchte so und so viel Werbeanzeigen ausgespielt haben. Das kann dann nicht mein Indikator dafür sein. Also ich kann mir zumindest keine Realität vorstellen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wo dieser Weg dazu führen würde. Und darum braucht es, glaube ich, nicht nur Aufklärung über diese Thematik. Und das versuche ich natürlich auch ein Stück weit mit meinem Buch und mit der Arbeit bei Perspective Daily und eben jetzt auch als Dozentin bei neuen, jungen Menschen, die in dem Bereich arbeiten möchten, weiterzugeben und zu etablieren, sondern dafür braucht es eigentlich jeden Einzelnen beziehungsweise zumindest eine kritische Masse an Menschen, die das in ihren Rollen, sowohl im privaten als auch im beruflichen, mit nach vorne schieben.
Das heißt, wenn wir zum Schluss noch einmal quasi den Anfang unseres Gesprächs aufgreifen, was wäre dein Wunsch insbesondere an uns Medienschaffende?
Selbstreflexion.
Was mit Medien? Das relotiusfreie Medienmagazin.
Ha, der Penner. Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Medienmagazin-Ausgabe.
Das ist so schade, aber es war eine sehr konstruktive, eine ergebnisorientierte und am Ende doch auch irgendwie eine, ja, nochmal so ganz runde, abschließende Sendung. Es fühlt sich gut an. Wir machen das nochmal. Loben wir uns nicht zu sehr selbst.
Na, ja. Herr Peller.
Ja, Daniel.
Heute waren ja alle so ein bisschen verkatert hier bei Deutschlandfunk Nova.
Ja, das muss halt so sein.
Ein Tag nach dem Deutschen Radiopreis, die 10. Ausgabe, der Bundespräsident war da,
ja.
Steinmeier. Und wer kann man sagen, wer waren die großen Gewinner?
Oh, die Hörer.
Ja, die Radioszene, die Radioszene. Ja. Nein, ich fand persönlich toll, dass diesmal auch Podcasts richtig dort Thema waren. Ich fand toll, dass Barbara Schöneberger moderiert hat. Und ich fand auch toll, dass am Ende der Radiopreis irgendwie so gefühlt in den Medien und auch von den Zuschauern und Zuhörern mehr Anerkennung bekommt als der Deutsche Fernsehpreis, der ja irgendwie immer so, wo man das Gefühl hat, da interessiert sich nur die Branche für.
Das lassen wir vielleicht einfach mal so stehen. Ich glaube, weil mehr kann man dazu gar nicht sagen, der Deutsche Radiopreis ist eine feine Sache. Ich finde auch immer toll, dass der immer irgendwie, der tangiert uns immer, jedes Jahr. Ne? Manchmal dürfen wir deswegen nicht senden, manchmal dürfen wir deswegen nicht hin, weil wir irgendwie senden müssen. Ja. Also irgendwie kommen wir nicht so richtig zusammen.
Schön, dass er in diesem Jahr an einem Mittwoch war. Ich frage mich, ob das was mit dem Kalender des Bundespräsidenten zu tun hat oder einfach, weil die Elbphilharmonie nicht frei war in Hamburg. Und wir freuen uns natürlich, dass wir in diesem Jahr die Trophäe hier bei Deutschlandfunk Nova mit nach Hause nehmen konnten. Das Update-Team hat auch gewonnen. Man hat auch gerade gehört, die haben noch ein bisschen verkatert gerade gesendet, oder, Herr Pähler?
Auf jeden Fall, aber das sei ihnen gegönnt.
Herr Pähler, sag mal, weißt du, was das Ziel sein sollte fürs nächste Jahr?
Ja.
Ich finde, wir sollten den Radiopreis gewinnen.
Da müssen wir auf jeden Fall nicht senden, wenn ja. Er doch wieder am Mittwoch ist.
Genau, dann können wir, kriegen wir vielleicht am Donnerstag frei. Man weiß aber es
wahrscheinlich
nicht.
Schicken die uns wieder verkatert in den Ring.
Aber wie kriegt man eigentlich den Deutschen Radiopreis? Das müssen wir uns mal mit beschäftigen.
Gute Frage. Vielleicht ja. Sind wir einfach zu alt.
Nee.
Zu jung?
Da haben wir auch hier, was weiß ich, WDR4 hat da, glaube ich, auch schon mal eine Nominierung bekommen. Ja, nee, aber lass uns doch mal tatsächlich gucken. Wir können ja mal einen Arbeitskreis gründen, ja?
Mhm.
Und vielleicht da das mal erörtern und das so als Ziel machen. Und wenn ihr irgendwie Anregungen habt, wie wir den Radiopreis gewinnen können und ob ihr uns auch vielleicht helfen wollt, schreibt uns gerne, da freuen wir uns drüber. Das kriegen wir dann zusammen.
Oh ja, wir machen das so richtig nutzerzentriert agil. So macht man das ja heutzutage.
Und dann haben wir bestimmt auch bis zum nächsten Jahr dann eine Lösung.
Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns leider vielleicht nicht am Tag des Deutschen Radiopreises.
Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.